Sag mal, hast du Menschen? Oder bist du nur zu mir so?
Oh, jetzt, was ist das eigentlich? Das letzte Mal, ist das dein neuer Go-To, dich in die Opferrolle begeben? Ja,
da fühle ich mich am wohlsten. So wurde ich hier im Westen empfangen von meinen Freunden auf der anderen Seite.
Jetzt wird auch noch die Ossi-Opferrolle, es wird immer besser.
Ja.
Weißt du, ich bin nämlich so not racist, farbenblind, dass ich total vergessen habe, dass du ein schäbiger Ossi bist.
Ich habe mich von sogenannten Freunden im Keller auf einem Gästebett mit einem Gürtel auspeitschen lassen, weil ich dachte, das gehört einfach dazu.
Jetzt ernsthaft? Da haben wir schon mal drüber geredet.
Jetzt ernsthaft. Gut, ich muss dazu sagen, es war nicht freiwillig, sondern es war eher, ich sag mal
das ist, jetzt mal ganz ernsthaft, können wir darüber auch nochmal reden, weil ich finde, eigentlich solltest du im Nachhinein immer noch diese Leute zumindest zur Rede stellen. Was geht da?
Ah, ich gebe einen Fick auf die Leute.
Wisst ihr eigentlich, was ihr damals gemacht habt? I know what you did last summer.
Ja, ich find echt, aber ganz ehrlich, ich habe die ja schon geowned, weil ich Gott sei Dank davon jetzt keinen offensichtlichen Schaden erlitten habe. Und
naja, aber das ist gut für dich und das finde ich auch gut. Aber geowned hast du sie noch gar nicht, weil die das vielleicht sogar vergessen haben.
Ja, mit Sicherheit haben sie es vergessen. Die sind viel zu dumm gewesen, damals schon, um zu verstehen, was da passiert, und würden jetzt auch nicht in der Lage sein, zuzugeben, dass sie damals das falsch gemacht haben. Weil nur darum geht's ja. Also es geht mir nicht darum, dass sie...
ich habe ja, wie du beim Happy Day gehört hast, ich habe ja auch schon Leute, also auf diesem einen Skatecamp, da habe ich dem einen
Typen... Ja, warte mal ganz kurz.
Echt das Camp versaut. Tiki, tiki, tiki.
Also Intros sind sowieso extrem lang und von daher kürzen wir das jetzt hier ab. Hallo Philipp.
Hallo Ricky.
So.
Wie geht's dir bis auf die Frisur?
Ja, danke. Die Frisur ist ein massives Problem. Es ist wirklich das Einzige, was für mich wirklich ein Problem darstellt bei dieser ganzen
Lockdown-Geschichte. Aber das findest, glaube ich, nur du. Das ist so wie diese hübschen Mädels, die immer sagen, Gott, ich sehe so schlimm aus heute. Also nicht, dass ich damit sagen will, dass du jetzt extrem attraktiv bist und auf hohem Niveau motzt. Ich finde, du hast eine Menge Baustellen, über die du dich aufregen kannst. Aber die Frisur als die kriegst. Ich finde die Frisur überhaupt nicht. Sie macht dich so ein bisschen weich, dass dir so dieser Scheitel und so, diese Haare, das gibt dir so eine, das erste Mal, als ich dich gesehen habe, hattest du so einen seltsamen Strickrollkragenpullover.
Oh ja, da sag ich, da ist der Spitzname Birnen-Hitler entstanden. Das ist ganz einfach zu erklären und ist gar nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Und zwar entstand da ein Foto in Weinheim beim Happy Day Live Podcast von mir in diesem weißen Rollkragenpullover. Und ich war nicht, ähnlich wie jetzt, gut rasiert. Allerdings war ich damals so schlecht rasiert, dass man bei einem Foto den Eindruck haben konnte, dass ich wirklich so ein Hitlerbärtchen habe. Das sah auf dem Foto wirklich original so aus, als hätte ich ein Hitlerbärtchen.
Bist du jetzt eigentlich gut rasiert?
Nein.
Weil was mir auffällt, ist, dass bei dir ein Schnurrbart sichtbar ist, 3-Tages-Bart-mäßig, aber sonst nicht so viel.
Nein, weißt du, ich habe keinen starken Bartwuchs, kann ich schon dazu sagen.
Also aber unter der Nase stärker als am Kinn.
Ja, das ist jetzt...
deswegen der Birnen-Hitler wahrscheinlich.
Genau, auch. Das ist jetzt so 2 Tage nicht rasiert, geht gar nicht bei mir, weil ich automatisch dann eben diesen komischen Schnurrbart da bekomme, bevor irgendwas anderes großartig sichtbar wird. Auf jeden Fall auf diesem Foto, vielleicht war es dann auch irgendwie ein Schatten oder so, der dazu führte, dass ich wirklich aussah wie ein Mensch mit einem Hitlerbart und dazu eine birnenförmige Kopfform hatte, weil ich damals noch ein paar Kilo mehr drauf hatte als jetzt. Und als wir diese Bilder...
Sicher? Echt? Warst du noch dicker als jetzt?
Ja. Jetzt wiege ich ja 125 Kilo und damals waren es 126, muss man sagen.
Jetzt mal ernsthaft, wie viel wiegst du jetzt oder weißt du es nicht?
Doch, natürlich weiß ich, ich wiege jeden Morgen. Jetzt wiege ich gerade 106 Kilo. Okay. Bei 1,90 geht es zwar noch, aber es ist 88 Kilo ist mein... Also mein Wunschgewicht, muss ich sagen, mein Wohlfühlgewicht liegt so bei 96 Kilo. Da fühle ich mich eigentlich perfekt. Also 10 Kilo weniger, fühle ich mich drahtig, mobil, da fühle ich mich einfach perfekt. Aber
guck, ich bin 1,87 und ich wiege jetzt heute und ich fühle mich fett.
Lass mich raten, nichts sagen. Shit, das hast du schon gesagt. Ich habe es nicht gehört, aber ich hätte jetzt getippt 94.
Was? Ich wiege 87.
Oh, ja, das ist aber dann respektabel. Du hast einen großen Kopf. Das ist dein Nachteil. Du hast einen Fleischkopf. Ähnlich wie Tony Soprano. Das heißt, wenn man dich sieht, sieht man erstmal einen großen Kopf. Und ich denke mal, dass du auch relativ schnell so kleine Bäckchen bekommst und so. wenn du zunimmst.
Nee, aber ich habe einen großen Kopf, der natürlich viel wiegt und der deswegen immer, egal wie dünn ich bin, mein Gewicht nach oben zieht, weißt du?
Nach oben zieht. Ach so, nach oben zieht. Jetzt verstehe ich es. Ich dachte gerade durch die Schwerkraft.
Ich habe ein höheres Gewicht immer, als man denken könnte. Und das ist, weil der Kopf natürlich der größte Körperteil ist.
Ja, nee, also rein vom Gewicht her, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ist Raum für Verbesserung definitiv da. Und ich warte jetzt wirklich nur darauf, bis jetzt endlich dieses scheiß Wetter hier mal ein Ende hat. Mit Schneeregen, Schnee, minus 15 Grad, Eisglätte und so. Dann sitze ich wirklich wieder auf dem Rennrad. Das ist für mich 100% klar und dann freue ich mich auf den Tag, wenn Fitnessstudios wieder öffnen dürfen und ich hoffe, dass sie da irgendwas finden, wie man das dann auch bei einer möglichen dritten Welle durchziehen kann, wenn es dann halt eben Schnelltests sind oder so. Aber das ist für mich jetzt echt wichtig, dass diese Fitnessstudios wieder aufmachen.
Mann, du bist schon mal laufen gewesen. Tu nicht so, als ob du nicht wüsstest, dass das irgendwie geht.
Also nein, das geht ja gar nicht. Das meine ich doch nicht, dass ich nichts anderes machen könnte, sondern darauf habe ich Bock, das will ich machen. Auf Laufen habe ich keinen Bock. Weißt du, wenn dir Laufen Spaß macht, ja, so wie dir jetzt momentan, dann ist Laufen das Einfachste der Welt. Wenn du aber auf Laufen keinen Bock hast, ist es gleichzeitig das Schwerste der Welt. Weißt du, also so ein Fitnessstudio.
Ja, aber es ist immer am Anfang schwer, auch wenn du Bock hast.
Ja, aber ich brauche den Willen, überhaupt mal anzufangen mit Laufen. Den habe ich null. Laufen ist für mich einfach nur eine Belastung. Also da habe ich null Bock drauf. Ich habe Lust auf Rennradfahren, das macht mir wirklich Spaß. Und grundsätzlich habe ich auch Lust, in Fitnessstudio wieder zu gehen. Aber Laufen, das ist aber schon länger so, also schon noch vor Corona, habe ich da irgendwie die Lust verloren. Also das ist, ja.
Dabei warst du mal down damit.
Ja, das war mein Einstieg in diese ganze Fitnesswelt, muss ich sagen. Also bevor ich angefangen habe, wieder dann wirklich mich um den Körper an sich zu kümmern, also wirklich dann Fitnessstudio, wie nennt man das denn, so CrossFit-mäßig was zu machen, war ich laufen. Und das hat dazu geführt, dass ich überhaupt wieder mit Sport angefangen habe. Also wirklich dann regelmäßig Sport. Das stimmt schon. Und ich sage nicht, dass Laufen mir damals keinen Spaß gemacht hat, aber als ich dann gemerkt habe, wie schön so ein Fitnessstudio-Besuch sein kann, dann war das Laufen relativ schnell passé. Also in dem Moment, wo ich ins Fitnessstudio gegangen bin, war Joggen meine Alternative, so, weißt du, um was anderes zu machen, als ins Fitnessstudio zu gehen. Das habe ich dann vielleicht, was weiß ich, einmal die Woche gemacht oder so. Und ich schließe das nicht aus, dass ich wieder laufe. Aber, das klingt jetzt wie eine Ausrede, aber ich habe momentan echt null Lust, rauszugehen bei dem Wetter. Also das.
Ich wollte nur sagen, eigentlich zu dieser Frisur, die du jetzt gerade hast,
wie
zu diesem weichen Teint passt, würde jetzt dieser Rollkragenpullover wieder gut passen.
Ja. Ich weiß, vielleicht noch so eine Nickelbrille. Das könnte ich mir gut vorstellen.
Ey, ich hab vom Roman ein Geschenk bekommen. Und das hat mich wirklich umgehauen, weil auf einmal bekomme ich eine Mail. Das ist jetzt übrigens, weil es diese Woche auch keinen Happy Day Podcast gibt, ist das eigentlich so eine Art Happy Day Content, aber für dich vielleicht auch interessant.
Ja, da muss ich sowieso noch was sagen, weil ich habe mir die Happy Day Folgen angehört und das ist ja eine Schweinerei, was da mit meinen Aussagen gemacht wurde.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Der Alzheimer macht das Ganze nochmal gut entertained, weil ich weiß überhaupt nicht mehr, wovon du redest. Aber auf jeden Fall bekomme ich irgendwann so eine. Ich bin momentan trotzdem, obwohl ich hier ausmiste, ich habe gerade jemandem Edit mitgegeben, ist es doch so, dass ich viele Sachen kaufe fürs Laufen, weil ich jetzt langsam so mein Biwak sag, dieses und jenes für meine sportliche Herausforderung. Und dann bekomme ich so eine Mail, ihr Amazon-Päckchen ist unterwegs, sie können den Fahrer jetzt tracken. Das kenne ich eigentlich nur von so Essensgeschichten, dass man wirklich den Fahrer so live sieht, wie er so durch die Stadt fährt, auf Richtung einem. Und dann kommt ein Paket und dann mache ich es auf und da ist dann ein Geschenk, Amazon-Geschenksäckchen, das übrigens kann man wiederverwenden, gut stabiles Ding.
Ja, habe ich auch schon mal eingekriegt.
Die erste bis die dritte sealed. Staffel Jerks drin. Und ich denke mir, was zum Teufel? Der Roman sollte mir doch seine einfach nur ausleihen und mir nicht welche schenken. Und da war ich wirklich kurz sehr berührt. Und dann habe ich die Jerks, ich kannte die nicht, die erste Staffel habe ich jetzt schon mit Alexi gesehen. Und jetzt weiß ich, was Roman meint. Das sind teilweise solche extremen Parallelen zu unserem Leben, auch Sachen, die wir vielleicht nicht nach außen tragen, aber so, es sind echt so ein paar Sachen, wo ich denke, alter Schwede. Also ich glaube nicht, was der Roman so spaßeshalber so in den Raum gestellt hat, dass die vielleicht Happy Day gehört haben und gedacht haben, hey, komm, da machen wir auch was, da übernehmen wir teilweise Sachen draus. Aber es sind teilweise Sachen, wo ich denke, also zumindest ist der Ulmen scheinbar, oder weil er jetzt der Berühmte ist, andersrum, sind wir ähnliche Geisteskinder so ein bisschen vom Typus her.
Der Ulmen hat ja die große Karriere bei Radio Fritz gestartet. Seine große Karriere. Und da war er wirklich einer der absoluten Highlight-Moderatoren unter vielen Highlight-Moderatoren. Also Radio Fritz hat so illustre Größen wie zum Beispiel Jan Böhmermann hervorgebracht oder dann natürlich auch Jürgen Kuttner, Tommy Wosch, mein großes Idol und eben dann halt auch, heißt er Christian Ulm? Ja, Christian Ulm, genau. Und ich kann mich da an eine Sendung erinnern, die war einfach genial und zwar Christian Ulmen, Tommy Wosch und Konstantina Vasiliu-Enz am Bahnhof Zoo in den 90ern. 3 Stunden lang lief das über Radio Fritz. Und also sowohl Wosch wie auch Ulmen sind ja absolute Entertainment-Genies einfach. Ja? Also die machen ja wirklich aus Scheiße Gold. Und das war mit, also das Geilste, was ich je in einem ganz normalen Radioprogramm gehört habe. Das ging dann so weit, dass der Tommy Wosch zu so einer, also die haben unterwegs natürlich Leute angesprochen, die da so am Bahnhof Zoo angekommen sind und wollten wissen, was sie so machen. Und dann gab es natürlich dann auch die typischen Alkis, die dann da vom Leder gezogen haben und sich über die Politik und ihr Leben aufgeregt haben und so. Aber ein Highlight war definitiv, als Tommy Wosch ein Pärchen angesprochen hat, das erzählt hat, sie gehen jetzt in den KitKat-Club, was natürlich mittlerweile hat das seinen Kultstatus wahrscheinlich verloren, aber damals war es halt schon so, Alter, KitKat-Club, jeder andere Radiosender hätte wahrscheinlich direkt gesagt, alles klar, viel Spaß, bis demnächst, ciao. So, und die haben halt dann gesagt, ja, was macht ihr da so? Und haben sich von denen um 21 Uhr erzählen lassen, wie das dann so alles abläuft. Und da habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es zum Beispiel so Aufsätze gibt für die Dusche, dass man sich, bevor man praktisch Analverkehr macht, sich die Poperze ausspülen lassen kann. Da gibt's irgendwie so.
Das macht man nicht mal erstmal im Dusche, das macht man doch mit einem Einlauf mit so einem, wie heißt
das? Das geht auch, davon haben sie auch gesprochen, aber es gibt auch für die Dusche, für den Duschschlauch, so einen Aufsatz vorne dran, dass man das so ein bisschen ausspülen kann und so. Und da haben die dann ausführlich drüber gesprochen. Und für mich damals als 16-, 17-Jährigen war das unfassbar, dass sowas im Radio kommt. Also muss man auch wirklich dann sich in die Zeit zurückversetzen. 96, 97 war das jetzt nicht so gang und gäbe, dass sowas vor allem im öffentlich-rechtlichen Radioprogramm kam. Also das war schon ziemlich gut. Und die beiden sowieso, also ein Gag jagte den nächsten. Es war einfach genial. Und ich meine, dass sogar Jürgen Kuttner dann noch zwischenzeitlich irgendwie involviert war. Ich weiß noch nicht, ob es ein Einspieler war oder ob der tatsächlich aus dem Studio zugeschaltet wurde. Aber das waren ganz, ganz große Radiostunden, die es heute so nicht mehr gibt. Leider.
Erzähl mal jetzt, was du beim Happy Day Podcast Skandalöses gehört hast.
Also nachdem du mich ja letzte Woche, ich weiß nicht, ob es im Cast oder danach oder davor war, gefragt hast oder angemerkt hast, dass das Thema zu lange Intros auf den Tisch kam und ob ich das gehört hätte und so. Da habe ich gedacht, jetzt höre ich doch mal rein, ja. So. Und da ist mir sofort aufgefallen, dass mir hier der schwarze Peter zugeschoben wird, obwohl ich nur mal gesagt habe, ich persönlich finde die Intros zu lang und mir hat das, das eigentliche Intro, das die Sendung startet, in der Originalfassung besser gefallen. Ja, das ist einfach nur ein persönlicher
Geschmack. Urfassung, aber das ist auch so ein Kultding, ich verstehe dich da.
Übrigens. Ja, aber dann hieß es so, ja, jetzt muss man das Intro, der eine will nicht mehr bezahlen bei Patreon, weil ich den Vorschlag, nein, stimmt, das war doch nicht mein Vorschlag, sondern weil ich gesagt habe, dass ich es so lang finde. Es ist einfach nur meine.
Ich habe doch auch nicht gesagt, dass du das befohlen hast, ich habe doch nur gesagt, dass du das zu lang findest, oder habe ich was anderes gesagt?
Also auf jeden Fall wurde das so diskutiert, dass ich mehr oder weniger daran schuld bin, dass die komplette Sendung, was Intros angeht.
Natürlich, muss ich die Schuld ja in die Schuhe. Ich kann nicht immer dem Werner Wolters die Schuld in die Schuhe, auch wenn er der schlechteste Mensch auf diesem Planeten ist, da bin ich mir inzwischen ziemlich sicher.
Dabei kennen wir den schlechtesten Menschen auf diesem Planeten beide sehr gut und sogar der Herr Wolter. Kennt den auch noch. Nee, aber
Kennt er den auch noch?
Naja.
Woher denn? Ah ja, weiß ich nicht.
Na, natürlich kennen die sich.
Nein, Werner Wolters.
Ist das nicht derselbe?
Nein. Werner Wolters ist der, über den wir immer herziehen.
Ich dachte, das wäre der Podcast. Ja, aber ich dachte, das wäre der gleiche, der auch den schlechtesten Menschen der Welt kennt.
Nein.
Okay, dann verwechsel ich die.
Der heißt Dennis, den du meinst.
Ja, ich dachte, das wäre irgendwie, ihr habt den absichtlich umbenannt, damit er nicht.
Nein, okay. Das machen wir nicht. Seit wann schützen wir denn unsere Freunde und
genau, Karl.
Nein, das machen wir übrigens wirklich. Wenn uns jemand eine Dirty-Geschichte schreiben will oder irgendwas, dann muss er sich halt Karl nennen. Ja. Ansonsten kann er davon ausgehen, dass er eiskalt ans Messer geliefert wird.
Apropos Geschichte. Nächster Punkt, nachdem ich mir da also ein Happy Day Marathon gegeben habe. Also, diese Geschichte, ja, euer Lügenbaron, wo du dir so sicher warst, dass es...
Ey, gut, oder?
Ja, also...
Ich hab mir das nochmal angehört. Ich hab mich totgelacht, wie arrogant ich rüberkam.
Mir vor allem, also für mich gab es nur zwei Optionen. Das war Jeff Bezos und Angela Merkel.
Ach, halt's Maul! Und dieser komische österreichische
Komponist, der kam für mich überhaupt nicht in Frage. Von dem du
noch nie was gehört hast. Denk doch mal realistisch. Angela Merkel im Urlaub in Österreich.
Ja, wann denn? 98?
Auf dem Campingplatz.
Ja, 98.
Da war die schon voll am Start, Mann.
Na, da war die aber doch lange nicht jetzt irgendwie der große Name schlechthin. Da war sie noch cooles Mädchen. Da war die noch nicht irgendwie, also die war definitiv noch keine Kanzlerin und ich glaube, die war auch noch nicht...
Bilder zu Angela Merkel 1998, aber eine riesen...
Das war einfach nur so eine Politikerin, von der noch niemand was gehört hat. Die war da noch nicht voll am Start.
Bundesministerin war sie.
Ja, wer ist denn jetzt der Bundesminister?
Jetzt nicht ablenken hier.
So, wenn du jetzt den Bundesminister auf dem Rastplatz in Köckern treffen würdest, wüsstest du es noch nicht mal, dass es tatsächlich der Bundesminister ist. Das war ja genau mein Punkt.
Aber Angela Merkel war ja dem Kohl seine Biatch.
Naja, dass der Gorbatschow da nicht dabei war, das war mir klar, weil der war ja in Full Effect damals. Also das
war, wenn überhaupt, Boris Jelzin, du Vollhorst.
Meine ich ja, Boris Jelzin. So, und der andere, das war halt... Also so ein Komponist, von dem wirklich kein Mensch je was gehört hat, außer Leute, die sich halt direkt mit diesem Thema auseinandersetzen.
Du hast eindeutig die Bohnen, den Bohnen- oder Mais-Mittagessens-Lügenbaron vom Roman vergessen.
Den habe ich noch nicht gehört.
Der Roman hat mal einen Lügenbaron gemacht, wo die Frage war, habe ich irgendwie meine Arbeitslosenformular ausgefüllt oder habe ich mir einen Bohnen-Eintopf zum Mittag gemacht? Also wo nur Nichtigkeiten aneinandergereiht wurden, habe ich gedacht, okay, er hat wieder eine Nichtigkeit erlebt. Irgendein Freund von ihm hat irgendeinen so drittklassigen Komponisten, der übrigens, wie ja Roman behauptet, gar nicht so drittklassig war. Aber und habe ich gedacht, und das versuchte aufzuwerten, indem man nur so richtige Class One, also ich meine, Angela Merkel und Jeff Bezos ist jemand, den kennt selbst, die Namen sind selbst in Amerika
jeden. Aber nicht Begriff. 98. Jeff Bezos war 98.
Ja, aber jetzt, deswegen.
Jetzt, ja. Ja, klar, aber ich muss ja das so sehen, war das 98 möglich, dass er sie da auf so einem Campingplatz trifft, sein Kumpel oder wer hat die getroffen?
Sein Cousin.
Und da war es für mich durchaus plausibel, dass ein Jeff Bezos mal so eine Tour durch Europa macht und dann eben auf so einem Campingplatz zufälligerweise.
Ja, ja. Aber für einen Amerikaner, das habe ich eben gedacht. Und vor allem, als er gesagt hat, ja, der hatte noch so eine Hotmail-Adresse, da habe ich gedacht, jetzt flunkert er.
Das kann ja sein, dass das auch geflunkert war. Ob der wirklich eine Hotmail-Adresse hatte.
Nein, das war ja so. Wenn, dann muss die Geschichte schon ganz stimmen. Ne?
Ah, okay. Und Angela Merkel, da gibt es ja die berühmten FKK-Bilder, wie sie da in diversen...
Ganz ehrlich.
Ja.
Hat sich ein bisschen horny gemacht, die FKK-Bilder?
100%. Also ich finde Angela Merkel als...
Jetzt muss ich das Foto nochmal hochbringen, bevor ich auf den Tisch kotze.
Warte, Angela Merkel war definitiv nicht hässlich. Also jetzt kommen... Und außerdem ist darauf ja, kommt es auch gar nicht
an. Eigentlich. Jetzt, ich habe hier 100 Jahre Angela Merkel. Da ist ein Foto, da ist sie so, also das ist sie nicht nackt, aber... Oh, das ist jetzt immer von oben abgeschnitten.
Also ich möchte nochmal sagen, es geht mir nicht darum, dass die nackt war oder sonst irgendwas, aber das waren halt die ersten Bilder, wo man Angela Merkels Jugend so irgendwo mal ausgeschlachtet hat, als man versucht hat, irgendwas Negatives über sie zu finden. Da gab es dann auf einmal FKK-Bilder und man wollte damit zeigen, dass sie offensichtlich damals diese ganze DDR-Kultur total gelebt hat. Dann gab es natürlich irgendwelche Bilder, die so ein bisschen in diese Richtung gingen, dass sie ja vielleicht dann auch sozialistisch ziemlich... stramm am Start war, so ist es richtig. Und dann habe ich die gesehen so und dachte mir, ja, also ich weiß nicht, wo ist hier das Problem? Es ist einfach eine junge, durchaus attraktive Frau, die das macht, was man halt damals in der DDR gemacht hat. Man ist an die Ostsee gefahren, hat FKK-Baden gemacht und wo ist jetzt hier das Problem? So entstand.
Also was mich wirklich fasziniert, ist, dass ich, es gibt noch so, bei den Piraten wählen, gibt es noch, wer nicht zu verbergen hat, Piraten wählen. Ja, ich glaube einfach, dass so eine Muschi einfach generell bei mir so eine Signalwirkung hat, muss ich zugeben.
Ja, das mag ja sein, aber darum ging es mir damals gar nicht oder ging es mir jetzt auch in der Ausführung gar nicht. Mir ging es wirklich darum, dass ich mir gut vorstellen kann, dass Angela Merkel in Österreich, also diese Hasen sind völlig bekloppt hier neben mir, dass Angela Merkel in Österreich auf den Campingplatz geht, das ist für mich durchaus plausibel. Ja, muss ich sagen. Sollen wir jetzt nochmal über das Auspeitschen reden?
Auspeitschen?
Das hat er schon vergessen. Meine traumatischen Kindheitserlebnisse.
Nee, ach so, ja. Lass uns ganz kurz mal überlegen, hast du mal so ein Erlebnis gehabt, dass du Leute früher gut kanntest, die dann irgendwie groß durchgestartet sind? Oder getroffen hast?
Nur
im DJ-Bereich. Ich kann ja immer noch angeben, dass Florentin Will mal Happy Day Podcast-Hörer war.
Ich kann das nur aus dem DJ-Bereich sagen. Da ist der bekannteste, mit dem ich wirklich West mal...
Bam.
Ja, nee, aus meiner Sicht noch ein Ticken drüber, so weltweit vom Ruhm her, ist Paul Kalkbrenner. Also da gab es wirklich einen Sommer, da habe ich wirklich viel Zeit mit dem verbracht. In der Zeit, wo ich dann auch oft in Berlin war und Umgebung, da weiß ich noch, da haben wir auch mal so ein Event gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß, aber es war auf irgendeinem alten... War das, ich glaube, es war sogar eine Burg oder so, oder irgendwie so schlossmäßig war es. Kann sein, dass ich Bullshit erzähle. Ich glaube, es war so ein Schloss irgendwo in der Nähe von Jüterburg, meine ich. Und da war der auch am Start. Und da habe ich wirklich viel Zeit mit dem verbracht. Und da hat sich auch noch nicht angedeutet, dass der mal so eine große Karriere haben wird. Sondern das war halt auch jemand, der Bock hatte aufzulegen, hat für sich schon Musik gemacht, aber ich habe den noch überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Im Vergleich zu den anderen Leuten, die dabei waren, die ja alle schon Platten rausgebracht haben und bei Viva irgendwie zu sehen waren. Also Woody war da mit dabei, Lexi und natürlich dann auch Kay Paul, Hardy Hart. Die waren ja alle schon so ein bisschen bekannt, kann man sagen. Aber Paul Kalkbrenner war, glaube ich, so mit der bekannteste. Ach so, und natürlich Boys Noize bzw. Kid Alex. Der war dann auch zu der Zeit so gerade mit am Start. Sagt der Boys Noize was? Ja, der ist in den Staaten richtig durch die Decke gegangen, so Mitte der 2000er. Der hat so ein Kid Alex-Projekt gestartet, hatte da auch einen relativ großen Hit, muss man sagen. Der Track hieß Fame damals. Und danach hat er sich umbenannt und wurde Boys Noize und wurde so, sag ich mal, ja, schon so ein Elektropapst, kann man fast schon sagen. Wie gesagt, mit großen Erfolgen in den Staaten. Aber das sind jetzt alles keine Leute, die ich jetzt nochmal anrufen könnte oder so. Es war halt so ein Abschnitt, weißt du, so ein Jahr, so ein Sommer. Oder so, sagen wir mal, vom Frühjahr bis Herbst, wo man sich fast jedes Wochenende gesehen hat und dementsprechend eine gute Beziehung miteinander hatte. Und dann hat sich das halt irgendwie verlaufen, weil ich habe es ja nie irgendwie zu irgendwelchem Ruhm geschafft.
Apropos
ich bin in der Mittelmäßigkeit. Ja.
Während wir hier casten, sehe ich so eine von einer Instagram-Userin, dass sie in ihre Story so gemacht hat, kleiner Fangirl-Moment und dann so einen Jonah Hill, der so, oh Gott, und dann so den Screenshot wie Teddy's in Space folgt dir jetzt. Und drunter habe ich eine Nachricht bekommen von einem, der geschrieben hat, oh Gott, Happy Day und überhaupt der große Philipp erfolgt. Und ich sage, also erstmal, ich will jetzt niemandem die Magic nehmen, aber ich folge fast allen zurück, die mir folgen, einfach so aus Höflichkeit. Ja,
außer ich musste halt nachfragen, dass du mir dann mal folgst. Aber sonst hat er eigentlich immer
auf Twitter oder was? Auf Twitter bin ich aber nicht.
Nein,
ich bin
nur auf Instagram. Auf Strava war es, glaube ich.
Echt? Ja, aber auf Strava, da habe ich, weißt du was, auf Strava ist noch viel schlimmer, weil da habe ich wirklich sehr, 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 sehr viele Likes bei jedem Lauf und ich selber bin aber gar nicht so viel auf Strava am Gucken. Also ich glaube, dass ich selber wahrscheinlich in meinem Leben 20 oder 30 Likes verschenkt habe und ich habe eigentlich bei jedem Lauf so 200, 300 Likes.
Ja, das ist brutal bei dir. Also Kudos. Ich habe mir das mal angeguckt und habe gesehen, holy moly, das geht bei dir.
Aber ich mag das auch. Inzwischen gucke ich mir auch die Kommentare an und die Leute haben ja auch echt, also es klingt sehr asozial, so als ob ich nur nehme und nicht gebe.
Ja, genau so klingt es eigentlich. Ja.
Aber ich bin auch niemand, der sonst viel auf Strava hängt. Aber wenn ich sehe, dann guck dann halt, wenn ich den nächsten Lauf update und dann sehe ich die Kommentare und finde es total nett. Und die Leute haben ja auch einen Teil daran, dass ich wieder zurück ins Laufen gefunden habe.
Mir ist noch jemand eingefallen. Überraschenderweise müsste mir das zuerst einfallen, weil es ist durchaus jemand, der oder die in dem Fall eine gewisse Berühmtheit erlangt hat, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ich hatte mit der eine
Beziehung. Jetzt tu nicht so, du willst es doch sagen.
Ja, ich will es sagen, aber ich habe mal, nee, jetzt habe ich es angeteasert.
Ich habe mal, das schneide ich einer raus. Meiner Nein, besten Homies war Oliver Rath und der ist...
Ja, das ist natürlich...
Kennst du Oliver
Rath? Ja.
Woher?
Also entweder durch dich, Natürlich, du hast oft im Happy Day über den erzählt, oder?
Ja. Er ist ja ein Riesenfotograf geworden, genau. Und voll die Szene-Mensch und alles. Und ich habe ja Musik mit ihm früher gemacht und es ist so, aber da ist es nicht mal so, dass ich ihn früher mal irgendwie getroffen habe, sondern
der dann relativ überraschend verstorben ist, richtig?
Genau, genau.
Und, genau, dann kenne ich den durch dich.
Ja, aber der ist ja in Deutschland, also in so einer gewissen Szene ist der ja voll der ist schon mehrfach bei Böhmermann genannt worden, weil der Olli Schulz mit dem gechillt hat auch.
Also seine Bilder sind halt auch, also das sind halt einfach coole Bilder. Das ist halt auch wieder jemand gewesen,
der hat das gemacht, der ist authentisch. Ich kenne Fotografen, ja, ich nenne jetzt keine Namen, die ihn auch kennen. Und die sind solche ekelhaften Stiefellecker und die gucken, oh, wie kann ich kunstmäßig rüberkommen und wie kann ich dieses und jenes. Und er war, jeder, der ihn kennt, wird es unterschreiben, er war immer so einer. Er war der absolute Playboy, der absolute Frauenchecker, der hat noch sich über Sex einem erzählt, als ob man 12 wäre. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Sexabenteuer und das, so war er einfach. Und deswegen finde ich, wer alles andere, wenn er irgendwas anders gemacht hätte als das, was er gemacht hat, wäre es nicht so authentisch gewesen. Deine Bilder sind 100% Oliver Rath. Und das ist das Schöne auch. Ich habe hier sein Buch stehen mit einer Widmung, fällt mir gerade auf, hier rechts.
Der hat auch relativ häufig da kreuzen sich unsere Wege, für die Electric Kingdom Leute Fotos gemacht. Also ich weiß, dass der ganz oft auch Sessions mit Westbam und so gemacht hat.
Kann gut sein.
Ja, also das ist auf jeden Fall.
Aber er war selber ein super DJ, das weißt du, ne? Also er hat so geil aufgelegt. Aber halt nicht deine Musik. Aber es gibt noch immer
irgendwo Netz. Das sagst du immer wieder, dabei stimmt das gar nicht. Mein Musikgeschmack ist wirklich extrem breit gefächert.
Das haben wir das letzte Mal gemerkt.
Hallo? Ich kann dir die Hip-Hop-Größen schlechthin alle aufzählen. Für mich ist auch klassisch.
Hast du inzwischen diese Diskussion übrigens nachgehört nochmal?
Ja. Roman hatte. Das war für mich das Beste, als du gefragt hast, Roman, nenn mir doch mal einen schwarzen Rapper. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht.
Ich habe gesagt, einen schwarzen Rapper, der so Texte rappt, wie der Eminem rappt. Weil MC Hammer und die Fresh Prince und so. Übrigens, MC Hammer war ein Hardcore-Gangster, ne? Das muss man nochmal dazu sagen. Ja, ist er bis
heute.
Also wer MC Hammer gedisst hat aus dem Rap-Game, weil er dachte, das ist so ein Hampelmann, wurde fast immer mit dem Tod bedroht.
Ja, allerdings muss man sagen, wenn man da mit solchen Hosen auftritt, dann muss man sich nicht wundern, wenn der ein oder andere vielleicht einen kleinen Witz macht.
Ich habe hiermit nichts zu tun, MC Hammer, wenn du zuhörst. Ich habe nichts, ich distanziere mich hiermit sofort.
Nein, aber ich fand's echt, also da muss ich echt schmunzeln, dass ihm wirklich kein Name eingefallen ist.
Das war geil, oder? Dass ihm dann, dann kommt er mit Jay-Z und dann behauptet er, Jay-Z wäre doch viel später gewesen, womit er noch mehr sich reingeritten hat. Das war ein großer Spaß.
Aber man muss natürlich sagen, wer jetzt kein Interesse hat an Hip-Hop im Großen und Ganzen, gut, er hätte sich der kommt.
Ja, aber damit hat er unterschrieben, was ich gesagt habe. Er kannte Eminem, aber er kannte eben keinen anderen. Und das ist ja das, was ich gesagt habe.
Aber Eminem, er war für mich ein
dadurch,
schlechtes.
Dadurch, dass er weiß war, eben so ein großes Publikum bekommen hat.
Aber für mich war das ein schlechtes Beispiel. Also der Roman in dem Fall, weil ich glaube, der Großteil der Menschen hätte da Namen aufzählen können.
Ja, ich wusste eben, was mit dem Roman.
Ja.
Weil Großteil sich dann eben doch ein bisschen mit Hip-Hop beschäftigt. Aber es sagt ja eine Menge, dass jemand, der sich überhaupt nicht mit Hip-Hop beschäftigt, Eminem kennt, aber dann nicht aus dem Stegreif ein paar andere.
Ja, das stimmt schon. Ja. Aber Oliver Rath, das stimmt. Den habe ich leider Gottes, das ist mir jetzt unangenehm, dass ich das sagen muss, aber den habe ich schon vergessen. Also, dass der halt dann sehr, weiß man eigentlich, warum oder an was
er gestorben ist? DJ Al Capone hieß der übrigens mit K. Als er, ich möchte darüber nicht reden.
Ah, okay, alles klar.
Ist ein bisschen.
Nee, alles gut.
DJ Al Capone hieß er und es gibt einen Funk-Mixtape von ihm. Ich glaube, das gibt's auch im Netz. Wo übrigens ich das Cover gemacht habe, so einen geilen schwarzen mit so einem Afro. Und dieses Funk-Mixtape war, oder? Habe ich doch, oder? Aber ich weiß nicht, ob man das findet. Ich muss mal kurz gucken, ob man DJ Al Capone. Funk Mixtape. Mal gucken, ob ich da was finde. Ob er das Bild noch hat, ist natürlich die große Frage. Es gibt natürlich 1000 Al Capone. Aber man sieht sofort, wenn man DJ Al Capone reingibt, sieht man Rahm und Al Capone. Das Cover habe ich gemacht, auch wenn man da nur die Fotos sieht. Und DJ Al Capone versus DJ Skeletor sieht man auch so. Man sieht es leider nur so ein bisschen angedingst. Das ist so ein Wende-oben-unten-Cover. Und das Ding war eine total geile Idee von ihm. Da hat er nämlich ein DJ Skeletor erfunden, den es gar nicht gibt. Und hat so eine ganze Geschichte sich ausgedacht, dass der DJ Skeletor so Tapes von Al Capone aus dem Laden genommen hätte und dann seinen Shit drunter gemischt hätte und was weiß ich was. Und die Seite von DJ, es fällt mir, ich hab's total vergessen, die Seite von DJ Skeletor war auch so richtig so Al Capone und halt so voll ihn so gedisst. Und er hat halt wirklich Mixtapes gemacht, wo fast kein Beat über den originalen, mit dem originalen Rap lief, sondern er hat die wirklich, also er hat die auch nicht live gemixt in einem, sondern er hat die wirklich wie ein Chirurg, jede Bassdrum und jede Snare war da lange ausgesucht, ich war da oft dabei. Und war der absolute Hammer.
Ja, ich gucke mir gerade Tracklist an von diesem Al Capone vs. Skeletor Mixtape. Und die ist auf jeden Fall vielversprechend, muss man sagen.
Musst du dir mal eine, ich weiß nicht, ob es muss es ja irgendwo geben im Netz. Leider, ich findest du irgendwo das ganze Cover. Ich sehe es leider nur, dass man seinen Kopf angeschnitten sieht und den vom Skeletor.
Ja,
ich habe das vergessen, dass ich dieses Cover gemacht habe.
Ich habe ja sogar die Kassette und sag doch mal, wie nennt man das, was man in die Kassettenhülle reingelegt hat?
Das Inlay.
Ja, genau, das Inlay. Das sieht man hier. Kann ich dir nachher
mal. Kannst du das mal schicken, den Link?
Ja,
kann ich dir nachher. Und kannst du mal gucken, ob du das Funk-Mixtape von ihm findest?
Jetzt oder nachher?
Nee, generell. So. Ich will das Cover sehen. Da habe ich so einen geilen, dancenden, Saturday Night Live-mäßigen Afro Man gemacht für.
Ja, guck ich
gleich. Sie sind echt Evergreens, die Dinger. Die kann man auch. Und was auch geil ist, was wirklich unglaublich geil ist, ist vom Sergio. Das ist der DJ Dog. Das war sein Partner in Crime sozusagen. Und der war voll oder ist noch immer voll auf dem West Coast Trip. Und der hat, das war auch Mixtape des Monats mal in der Backspin. Der hat, wie hieß es, DJ Dog, also mit C übrigens, der hat so einen Tape gemacht, wo eine Seite war die Drive-By-Side und eine Seite war die Low-Ride-Side. Und das war praktisch das, was der Olli gemacht hat, aber dann in West Coast. Also der hat nur geile G-Funk-Sachen auf der einen Seite gehabt, aber auch kein Rap über dem originalen Ding so. Und alles so gemixt, auch das ging auch nie über einen Verse der Beat raus. Das war so eine aber so homogener Soundteppich, der aber so interessant, wo man mit dem Kopf genickt hat und gedacht hat, yeah, und dann auf einmal, hey, das ist ja gar nicht Gin and Juice, das ist ja, was weiß ich, Warren G. über Gin and Juice und was weiß ich. Es war so gut, was der gemacht hat.
Also den Funk-Mix finde ich nicht, ich finde noch Baby, ja, Your Laughing-Mix, den finde ich noch. Oder das Mixtape.
Ah, das war aber, glaube ich, das, wo ich nicht das Cover gemacht habe. Das ist so ein blaues Mixtape, oder?
Das ist so ein Mixtape, da sieht man ein Cover, das war, mal gucken, was ist da drauf, mit so Sexanzeigen drauf, also mit so diese, kennst du noch aus ja, alten ja. Zeitschriften, wo die ganzen Nummern dann abgeblendet, eingeblendet waren und so. Und ja, ja, es ist
und auch, das beste Podcast-Unterhaltung, wenn wir nebenbei so
das Inlay ist eine Frau, die links aus einer Milchkanne trinkt und sehr kleine Brüste hat und rechts aus einer Milchkanne trinkt und dann riesige Brüste hat.
Okay.
Kommt das hin?
Kann sein. Ich habe das Baby Laughing Mixtape war vor meiner Zeit, also bevor ich nach Freiburg kam. Und das war auch das Coole, das werde ich mal nie vergessen, weil ich bin nach Freiburg gekommen und er hat mich sofort wir haben uns kennengelernt, wir haben uns sofort gefühlt, ich bin sofort mit ihm ins Studio und ich habe auch auf den Mixtapes, die wir hier alle besprechen, habe ich auch Rap-Parts drauf überall, die ich auch extra dafür geschrieben habe.
Das ist cool. Aber habt ihr euch dann mal irgendwann so ein bisschen aus den Augen verloren oder war das immer so eine...
Nee, ich bin nach Holland, da hat er mich auch noch besucht. Also mindestens einmal, ich glaube zweimal. Ich weiß auch, dass er auf dem Rückweg von Holland, er hat so Erdnusssoßen hier mit mir im Supermarkt noch so, wo ich so, hey komm, du musst das und das und das kaufen. Und er hat sich ewig aufgeregt, weil die Bullen wohl die Erdnussdosen alle geöffnet haben, weil sie dachten, er hätte, aber er hatte auch einen dicken Benz damals. Und er wollte auch, die letzte Nachricht, die ich noch immer auf Facebook Messenger habe, ist, ey, ich muss unbedingt mal wieder vorbeikommen. Aber ich war dann in Berlin und habe da eine Nacht bei ihm gepennt. Und da habe ich am Anfang noch gedacht, oh, der ist jetzt ein bisschen... Der ist nicht mehr from this world, aber zwei Stunden später waren wir wieder, also ich habe ihn auch in seiner Galerie, seinem Place da getroffen und da war halt so ein bisschen, was weiß ich. Aber dann waren wir essen später und alles, und dann war es wieder genau wie früher. Und das war schön zu sehen. Und ich habe ihm auch noch so ein Teddy gemalt, wo mit einem Fotoapparat und so. Also wir haben schon noch Kontakt gehabt, wir haben aber nicht wöchentlich telefoniert. Also eher alles halbe Jahr mal irgendwie. Weil er war busy und ich war busy und ich habe in Holland gelebt und er in Berlin. Ja. Aber ich habe ihn nicht aus den Augen verloren. Also wie gesagt, er war die erste Idee, wo ich dachte, hey, kann ich bei dir pennen, als ich in Berlin war. Und da habe ich auch bei ihm gepennt.
Ja, das ist immer so echt ein, also wenn solche Menschen relativ früh gehen, das ist immer so schwer zu akzeptieren irgendwie, weil du hast,
ganz schwer.
Du hast das Gefühl, dass da noch so viel offen ist eigentlich. Und also mir ging es zum Beispiel, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, jetzt bei Oliver Rath, muss ich zugeben, hatte ich das natürlich nicht, weil ich nicht die Beziehung zu ihm hatte, wie du. Aber trotzdem habe ich bei ihm das Gefühl, so alle Bilder, die ich von ihm gesehen habe, was ich jetzt auch von dir gerade gehört habe, dass da so viel kulturelles Potenzial noch vorhanden ist, das nicht ausgeschöpft wurde. Und es ist so tragisch.
Es sollte ein Kinofilm gedreht werden. Ja. Die haben schon angefangen.
Guck, also
über sein Leben.
Das ist halt das ging uns jetzt alles. Das ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch, wenn man so denkt, aber trotzdem, also irgendwie, das kotzt mich an. Aber wo ich dieses Gefühl das erste Mal richtig stark hatte, war bei Kurt Cobain. Ja, weil da habe ich immer so gedacht, ist das jetzt so eine nachträgliche Glorifizierung? Ja, hat er einfach nur gute 3-4 Jahre gehabt oder ist das wirklich so eine Ikone? Oder wäre so eine Ikone geworden, wie man ihm das dann danach zugeschrieben hat. Aber man muss schon sagen, die Texte und die Art und Weise, wie er Musik gemacht hat, war schon besonders.
Und ich Kurt Cobain, ja.
Ja. Und ich glaube auch, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Kurt Cobain immer dieser Grunge-Typ geblieben wäre. Also ich glaube, dass Kurt Cobain durchaus das Potenzial gehabt hätte, wie soll man sagen, man sagt bei Madonna ja immer, sie erfindet sich bei jedem Album neu. Ja? Und nicht nur Madonna erfindet sich neu, sondern sie erfindet eigentlich fast immer schon ein neues Genre ein Stück weit. Weißt du, also dieses
elektronische. Sie hat einen guten Fühler, aber sie hat auch einen guten Fühler für Trends, die kurz davor sind, Mainstream zu werden. Weißt du, was ich meine?
Mit Sicherheit, ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass Kurt Cobain natürlich eine ganz andere Richtung als Madonna, aber auch so ein prägender und wichtiger Mensch für die Musik geworden wäre. Ja, und das kotzt mich auch so an, dass da nicht mehr kam. Also, weißt du, mir fehlt da noch irgendwie was, dass ich einen Haken dahinter machen kann, dass ich wirklich sagen kann, das ist einer der größten ever. Fertig. Nur mal so zum Beispiel jetzt zu einer ähnlichen Zeit, als Kurt Cobain sich das Leben genommen hat, ging ja auch Tokotronic durch die Decke hier in Deutschland. So, ich glaube, zwei, drei Jahre später oder so. Ganz genau kann ich es jetzt auch nicht mehr in Jahreszahlen packen, aber es war so ungefähr um den Dreh rum. Und damals dachte ich auch so, Alter, was die da machen, ist einfach unfassbar. Ja, also dieses erste Album von denen, digital.
Hier, Spesser Gigant, so. Ich bin hier in der Playlist, sehe ich gerade. Ja. Over Dr. Drabe, Entschuldigung, DJ Al Capone, sorry, erzähl weiter.
Ja, und genau. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch mal was mit einem Giganten zusammen gemacht hätten, Tokotronic, aber darauf wollte ich jetzt eigentlich zum Sprechen kommen. Es gab dann irgendwann der Moment, da haben sie sich selber zu ernst genommen. Und das, die Gefahr wäre natürlich auch da gewesen, wenn Kurt Cobain noch länger gelebt hätte. Weißt du, also dass er sich selbst so wichtig nimmt und die Lässigkeit oder den lässigen Umgang mit seiner Kunst verliert. Aber das hätte ich halt gerne miterlebt. Das ist echt schade. Das ärgert mich dann so.
Dass er bei Appears, dass wenn man bei DJ Al Capone rum, dass man auch bei meiner Maxi-Single ankommt, meinem Vinyl, was ich veröffentlicht hatte, finde ich auch lustig. Die ist hier gelistet mit A- und B-Seite, Veröffentlichungstermin. Ich wusste überhaupt nicht, dass es... Das ist das Einzige, wo es meine Platte hingeschafft ist, auf diese komische Discogs.com-Seite.
Das ist keine komische Seite, das ist das geilste Musikarchiv der Welt, meiner Meinung nach.
Und da bin ich drin!
Ja.
Ich hab's geschafft! Hey, Odile!
Ja.
Aber, was ich noch sagen wollte, ist eine Sache, für die ich DJ Al Capone, a.k.a. Oliver Rath, ewig dankbar sein würde, ist, dass er irgendwann gesagt hat, hey Philipp, du musst mal endlich hustlen, du kannst nicht immer alles umsonst machen, das kannst du für mich gerne noch weitermachen, aber du musst mal anfangen, dir ein Business aufzubauen, du kannst Geld verdienen. Und da hat er mich schon inspiriert, als ich in Holland war, dann auch einfach Leinwände mal anfangen zu verkaufen und mal ein bisschen Hustle anzufangen, so, weil das hat er gut gemacht mit den Tapes.
Wer hat denn dein erstes Bild gekauft?
Mein erstes, also ja, doch, nee, kann ich. Also ich habe ja schon als Kind viel so Backpieces und so einen Scheiß verkauft und Wände in Zimmern gemacht. Aber mein erstes Bild, ich habe hier einfach bei mir um die Ecke, also bei meiner alten Wohnung um die Ecke, aber es trotzdem nicht weit von hier entfernt, da war ein Café, das hieß Het Licht, also das Licht. Und da habe ich gesehen, dass irgendwie ab und zu so Studenten ausgestellt haben. Da habe ich gesagt, hey, kann ich da mal ausstellen? Und dann hat der Typ, mit dem habe ich später echt viele Joints geraucht, der Besitzer von diesem Restaurant, der hat mich da ausstellen lassen, habe ich alle möglichen Bilder gemacht, viele Teddys auch schon damals, und habe die aufgehängt. Und ich glaube, ich habe ohne Scheiß innerhalb von 2 Wochen von 15 Bildern 10 verkauft gehabt. Und dann hat er das, oh wow, kannst noch mal und noch mal. Und der Typ hat dann aufgehört, in dem Restaurant zu arbeiten und hat so eine, mit so einem Freund von sich, so eine Plattform gemacht, dass sie in Cafés und Restaurants und solchen Sachen Künstler Ausstellungen machen. Also er hat gedacht, ey, da kann man ja Geld mit verdienen. Der Typ, der macht, wenn ich da nur 10% von sowas verdiene und wir machen das in 20 Restaurants, dann kann ich mich zur Ruhe setzen oder so. Also das ist nichts geworden. Der ist inzwischen so Theaterintendant oder sowas. Aber ich weiß nicht, wer es war, weil der hat das immer für mich gefixt. So. Der hat einfach dann das, ich habe gesagt, ey, dann verkaufst du es, und die Preise habe ich dazu geschrieben, und so war das. Also von daher, ich kann dir nicht mal sagen, wie die Person aussah oder hieß.
Und wie hast du die Preise ermittelt? Also wie hast du festgelegt, was ein Bild von dir kosten soll?
Einfach gedacht, so hey, so. Inzwischen habe ich so einen Schlüssel, den ich benutze. Also so einen Rechenschlüssel.
Warte, kurz bevor du das erklärst. Als du den Preis festgelegt hast von den ersten Bildern, hast du da aus der heutigen Sicht eher gesagt, komm, ich mache lieber 10 Euro weniger als 10 Euro zu viel, oder genau andersrum, ich setze den Preis eher höher an, um damit der Kunst noch mal ein bisschen mehr Qualität zu verleihen?
Nee, ich habe natürlich gedacht, ich habe gedacht, so, ey, stell dir mal vor, du verkaufst nur die Hälfte, dann hast du so und so viel 1.000 Euro. So war das. Also ich glaube, dass die Preise damals echt moderat waren. Da waren die irgendwie so, für so ein mittelgroßes Bild habe ich da 350 oder 500 Euro genommen, und für ein kleines Bild irgendwie ein Huni oder so. Also
ja, aber das muss auch erstmal jemand hinlegen. 20
auf 10, was?
Ich meine, das muss auch erstmal jemand hinlegen. Also du konntest ja in dem Moment nur durch deine Qualitäten als Maler überzeugen, nicht mit deinem Namen oder mit irgendwelchen, oder?
Also du hast, aber das tue ich doch auch nicht, ich bin doch kein Name.
Die naja, Leute, aber jetzt kaufen auch Leute. Bei mir
immer noch die Bilder, weil sie die Bilder cool finden.
Ja, aber es gibt
und auch genügend Leute. Weil sie denken, das passt schön in mein Wohnzimmer.
Es gibt aber auch genügend Leute, die dich einfach kennen durch Podcasts und dadurch auf dich stoßen. Und dann vielleicht einfach deine Bilder auch als Unterstützung für dich und als Dankeschön für den Podcast vielleicht kaufen.
Das denken, glaube ich, mehr Leute, als es so ist.
Okay, dann sollten mehr Leute deine Bilder kaufen als deines Dankeschön. Achso, das weißt du übrigens noch gar nicht, das schreibt dir der Roman nächste Woche. Die Jerks-Staffel hat er natürlich von deinem Patreon-Geld gekauft. Ist klar.
Nee, er hat mir richtig ordentlich, das muss ich gucken, ob das inzwischen angekommen ist, aber er hat mir richtig einen Batzen Patreon-Kohlen überwiesen. Von, ich weiß nicht, es muss echt ein Jahr sein oder so. Aber nee, hat er nicht. Das fand ich total lieb von ihm. Sowieso, weil ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon heute Abend. Hast du Jerks mal gesehen?
Nee, noch nie. Also, ja.
Ich find's echt gut. Ich find's wirklich. Ich habe nämlich gedacht, dass du vielleicht jetzt auch so ein paar Parallelen noch aufzählen kannst. Aber es gibt schon so ein paar Sachen, wo ich dachte, ey, kommt mir. Also wie gesagt, überhaupt nicht so, dass man denken könnte, die haben das, die haben mal Happy Day gehört und gedacht, so, oh geil, da machen wir was draus. Aber es geht insofern in eine ähnliche Richtung, dass sie überhaupt gar kein Blatt vom Mund nehmen, dass es echt so zwei Idioten sind, die sehr, es gibt zum Beispiel, dass sie beide, dass sie mitkriegen, dass ihre Freundin bei so einem Masturbationsworkshop sind mit zwei anderen Mädels noch. Und dass sie dann, dass dann irgendwann heißt, sie sollen mitkommen. Und dann haben sie so eine Diskussion und sagen, hey, guck mal, jeder schmeißt eine Vagina in die Waagschale und bekommt 3 Vaginas zurück, die er angucken kann, wenn er da ist. Weißt du, so nach dem Motto, ich will nicht, dass du meiner Freundin auf die Fotze guckst. Ja, aber du darfst dafür auch meiner Freundin auf die Fotze gucken. Und du kriegst 2 Bonusfotzen, die noch da zusätzlich noch in dem
Kurs sind. Aber wo liegt jetzt der Reiz?
Welcher Reiz?
Ja, das verstehe ich jetzt, also es ist jetzt klar, es ist Film und so, aber trotzdem, ich verstehe nicht den Reiz, mich jetzt dahin zu setzen und meinem Kumpel, seiner Freundin auf die, wie du es ja immer sagst, Fotze zu gucken.
Nee, aber sie haben auch, glaube ich, so ein bisschen nicht so getan, als ob sie vor allem die Fotze der Freundin interessiert, sondern dass da generell ein paar Fotzen noch am Start
sind. Also aber selbst das, was, also,
Nee, aber es geht nicht nur ums Draufgucken, es ging, glaube ich, auch um irgendwas reinstecken oder sowas. Was? So messen, so
den okay, ich muss es mir vielleicht mal angucken. Sowas. Also es ist jetzt im ersten Moment, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass der Humor nur darin besteht, dass man sich gegenseitig auf
Nein, der Humor besteht vor allem, es ist ein, ich finde, es ist verdächtig nah an Larry David. Also er reitet sich immer extrem krass in irgendeine Scheiße rein. Und manchmal, finde ich, kann man es voll nachvollziehen. Zum Beispiel haben sie gedacht, dass sie schwanger wären, ja, seine Freundin und er. Sie haben so einen Schwangerschaftstest, der positiv war, und sie war total happy. Und dann hat sich rausgestellt, dass da irgendwie so ein Produktfehler war in diesem Schwangerschaftstest, und die haben dann angerufen, es tut uns leid und wir zahlen für alle, was weiß ich, psychischen Kompensationen, die ihr nötig habt. Und dann sind sie in so eine Selbsthilfegruppe gegangen. Und dann kommt die erste Geschichte, ja, unser Sohn hat sich, ist aus dem Fenster gefallen mit 3 oder irgendwie sowas, weißt du, wo man dachte, oh Gott, was für ein schlimmes Schicksal. Und dann war der Ulmen dran, der hat gedacht, ey, ich kann nicht sagen, dass wir einen falschen Schwangerschaftstest, der gerade mal 3 Wochen alt war, also wo noch nicht mal ein dicker Bauch war, zum Opfer gefallen sind, und hat dann einfach so eine Geschichte erfunden, so wie, ja, unser Sohn ist damals und was weiß ich. Und dann weiß man schon, es wird natürlich irgendwann in dieser Selbsthilfegruppe irgendwie hochkommen, und dann werden ihn alle mit Blicken strafen. Und da musste ich daran denken, wie zum Beispiel in meinem Leben es war, dass Leute bei mir Grabsteine bemalen, also verschiedene so große Kieselsteine mit Teddys bemalen ließen für ihr totgeborenes Kind. Mhm. Und als sie dann bei mir waren und so, ja, und da, und noch Blumen, und ich musste halt alles möglich machen, dann hat sie ja gesagt, so, ja, er war auch ein sehr neugieriger Typ und was weiß ich. Und dass ich die ganze Zeit gedacht habe, halt mal, der ist doch nie geboren worden. Woher weißt du, ob der neugierig war? Und dann habe ich gemerkt, wie viel man dann doch, und das meine ich inzwischen, kann ich das auch, diese Trauer, will ich mich überhaupt nicht drüber lustig machen, aber ich habe damals natürlich kurz gedacht, sag mal, geht's noch so? Das Kind wurde ist schon gestorben, bevor es,
also im Mutterleib sozusagen, ja. Mhm.
Ja, und aber natürlich, wenn da dann vorher, was weiß ich, in bestimmten Momenten dann gegen den Bauch getreten hat, dann kann man da eventuell viel rein. Mir tun die Leute unendlich leid, dieses ist ja, Leid, was die haben.
Ja, ist ja, ist, nur noch mal das sagen. Hat sie halt dann gefühlt, oder die Familie, oder ja, hat das halt so gefühlt. Damit kann ich leben, wenn jemand das für sich so sagt.
Ja, aber es ist trotzdem eine weirde Situation,
ja, klar.
Wenn du dann
ja,
in so einem Zimmer stehst und die reden dann über eine Person, so als ob die 10 Jahre mit denen zusammengelebt hat. In Wirklichkeit hat die nie lebendes Licht der Welt erblickt. Und das war so eine, die, also sowas kann man auch echt gut verkomödisieren. Und daran musste ich eben denken in dieser Selbsthilfegruppe, dass auch, also dass es mehrere Parallelen gibt zwischen dieser Serie und Romans und meinem Leben. Nur, dass halt die beiden sich selber auch spielen. Das ist auch so ein Larry David Parallele, weil sie eben auch Schauspieler sind, so ein bisschen Celebrities und was weiß ich.
Also das mit dem Teddy auf dem Stein und so, das stelle ich mir brutal vor, weil ich an deiner Stelle immer das Gefühl hätte, das reicht nicht aus. Ich werde dem Kind nicht gerecht und auch der Vorstellung der Frau, sage ich jetzt mal, werde ich auch nicht gerecht. Also mit dem Druck könnte ich nicht umgehen, sozusagen. Ich hätte da wahrscheinlich... Ja, du hast da mit Sicherheit auch ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil du es halt gut kannst. Aber wenn jetzt zu mir jemand kommen würde und sagen würde, bemal mal den Stein für mein totgeborenes Kind.
Nee, es waren ganz viele riesengroße, ich weiß nicht, ob Kieselsteine, das ist so, die kommt man teilweise gar nicht hoch. Also ich habe echt schwere Probleme gehabt, die teilweise... Also so zwischen Basketball, Handball und Tennisballgröße, halt flacher, ja. Solche Steine waren, es waren ganz viele, und ich habe Blumen drauf gemacht, grinsende, und auf eine Blume, und es sollten auch alle die Steine verschiedenfarbig besprüht werden und die Teddys verschiedenfarbig besprüht.
Also das klingt so horrormäßig für mich, aber ich glaube, das geht jedem Elternteil so,
ja,
wenn man sich das vorstellt. Das ist
ja, und sie sind aber inzwischen zum Glück wieder schwanger. Also das war das Letzte, was ich dann so, als sie die abgeholt haben, dann irgendwann haben sie gesagt, das ist wieder was Neues. Und da habe ich gedacht, zum Glück, ich bete, ja, dass das gut geht diesmal. Weil das ist ein Leid, was man, glaube ich, gar nicht kapiert. Und das ist so ein Segen, wieder mal so ein Segen, wo man nicht weiß, wie gut man es hat, wenn man es nicht erlebt hat. Weißt du, also wie bei, das ist dieses Umziehthema, weißt du, wo ich sage, ey, warum soll man umziehen? Eventuell tun sich dann auf einmal Probleme auf, von denen die ich vorher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, weil es so gut läuft. Weißt du, mit Nachbarn, ja, mit der Straße und so weiter. Oh, ich habe mich beinahe wieder geboxt mit Nachbarn, aber das ist wieder eine andere Geschichte.
Ja, vor allem, weil es so fragil alles ist. Also das merkst du immer erst dann, wenn es dich direkt betrifft. Aber ich habe letzte Woche, kam bei Spiegel TV, glaube ich, so ein Bericht von einem 16-jährigen Mädchen, das Ecstasy genommen hat, viel zu viel. Hast du das gesehen?
Ne, dass die Eltern ans Grab, da konnte ich schon nicht mehr weiterkommen.
Ja, aber wenn du so überlegst, wenn du dann die Mutter hörst, die halt sagt, ja, also es gab halt nie Probleme mit dem Kind. Also es war jetzt irgendwie kein Problemkind, weißt du, das jetzt ständig irgendwie um die Häuser gezogen ist und du musst sowieso schon immer froh sein, wenn sie irgendwann nach Hause gekommen ist, sondern die war einfach zuverlässig und hat hier und da mal einen Hugo getrunken, haben sie gesagt, was ja auch völlig okay ist mit 16. Und dann nimmt die halt einmal so eine, zu viel Ecstasy, muss man sagen, aber einmal so eine Tablette, nimmt halt gleich eine ganze und wirft danach nochmal eine zweite ein, ja, und dann hat es gleich diese Folgen, ja, also dass sie dann daran stirbt. Und dann denkst du dir halt so, hey, das ist so fragil alles und sowas, das ist ja normal. Ich meine, solche Geschichten kennt ja jeder, dass irgendwann mal als 16-, 17-Jähriger, dass du da Drogen ausprobierst, ja.
Nee, auch suizidale Geschichten. Also, dass als Jugendlicher, wenn man Liebeskummer hat oder alles Kacke ist, denkt, oh, ich bringe mich um, weil man einfach das nicht kapiert.
Ja, da muss ich was gestehen. Da hatte ich mal eine Phase, da war ich ein extremes Arschloch. Und zwar, also das war eine meiner vielen Phasen, wo ich ein extremes Arschloch war. Und zwar war das so.
Gar nicht anders.
Die Geschichte kann ich erzählen, weil ich der Meinung bin, dass keiner von den betroffenen Personen hier zuhört. Ich bin nicht stolz drauf, aber ich möchte es nur erzählen. Das war folgende Geschichte. Ein Mädel, die kannte ich schon so, die war damals 15 oder so, ist mit einem Typen zusammengekommen, ein paar Straßen weiter von mir. Der war schon 18 oder 19, was für uns damals relativ weird war. So,
wie alt war sie?
15 und er war 18, 19. Also oh, ist natürlich jetzt 4, 5 Jahre.
Kein Kostverächter.
Ja, ist es schon, gell? Also würde ich auch sagen, es ist schon ein bisschen schwierig. Es kratzt gerade so, wo man sagt, ja, muss das, also findest du wirklich keine andere als eine 15-Jährige, sei es drum. Das Gute war, dass die 8 oder 9 Jahre miteinander zusammen waren. Also es könnte sogar noch länger gewesen sein, aber es war auf jeden Fall, sie war dann, ich sag mal Mitte 20, also rund mal auf und sagen, es waren 10 Jahre waren die zusammen. Und dann hat sie sich von ihm getrennt. Und für ihn war das natürlich die absolute Hölle. Und zu der Zeit habe ich die ab und zu mal so getroffen, aber also das war mehr so eine lose Beziehung, sage ich jetzt mal. Und hat sie mir halt immer so erzählt, ja, er hat gesagt, ey, wenn...
Ich habe gerade einen Screenshot gemacht, damit die Leute sehen, wie wir hier zusammen...
Fuck you. wenn sie nicht zurückkommt, dann bringt er sich um und so. Dann habe ich gedacht, der hört doch auf, ey, der labert irgendeine Scheiße, damit du...
Oh Gott, bitte sag jetzt nicht, dass du ihm gesagt hast, komm, mach's, und dann ist er inzwischen, lebt er nicht mehr.
Nein, keine Sorge, er lebt noch. Also um hier gleich mal direkt, weißt du hast mir natürlich jetzt...
Er ist aus dem Fenster gesprungen und ist seitdem im Wachkoma und sabbert. Und nur seine Eltern besuchen ihn noch jeden
Tag. Nein, mir ging es nur darum, um das jetzt abzukürzen, die ganze Geschichte. Ich hätte es natürlich jetzt ausgeschmückt und jetzt spannend gestaltet, aber das ist mit dir nicht möglich. Auf jeden Fall...
Oh Mann, mach doch trotzdem!
Nein, auf jeden Fall... Ging das relativ lang so, ja. Und sie hat so nach diesen 10 Jahren einfach Bock gehabt, Dinge zu probieren. Ja, also die wollte keine feste Beziehung. Die wollte wirklich, also damit meine ich nicht, dass sie rumvögeln wollte, sondern die wollte einfach Dinge probieren. Die wollte weggehen, die hat mal mit dem rumgeknutscht, die war mal mit dem im Bett, die hat sich mal 2 Wochen mit dem getroffen. Das war für mich damals alles vollkommen okay, weil es für mich einfach auch eine lockere Zeit war. Und aber immer wieder kam halt dieses Thema mit dem Typen auf. Und dann ist der irgendwann wirklich bei der vorm Haus erschienen mit einem, weiß nicht, wahrscheinlich mit so einem langen Fleischmesser und hat gesagt, wenn sie jetzt nicht runterkommt, dann ersticht er sich hier direkt vor ihr und er kann nicht mehr ohne sie und so. Und ich war zu dem Zeitpunkt wirklich so drauf, dass ich zu ihr immer gesagt habe, ja, dann sag ihm doch einfach, er soll es einfach machen. Was du natürlich nie machen solltest, weißt du, aber damals in meiner blöden Phase, sage ich jetzt mal, habe ich mir überhaupt keine Gedanken drüber gemacht. Aber du solltest niemals sagen, dann mach's doch. Weißt du, also
das. Ja, man soll aber auch das nicht als Druckmittel nutzen.
Nee, aber du kannst ja an ihrer Stelle sagen, hör zu, ich möchte nicht, dass du irgendwas antust. Ich bin bereit, dir dabei zu helfen, wenn es darum geht, Hilfe zu suchen oder so. Weißt du, wenn es wirklich so schlimm ist, dass du mit dem Gedanken spielst. Aber es gibt für mich kein Zurück mehr in diese Beziehung oder so, weißt du, also das wäre ja auch ein Ratschlag gewesen, den ich ihr hätte geben können, anstatt sich hinzustellen und zu sagen, hey, dann sag ihm einfach, er soll es machen und so. Aber da habe ich mir echt null Gedanken drüber gemacht. Das war nicht meine stärkste Phase damals, muss ich sagen. Ich hätte viele eher schwächere Phasen, aber es kommt eben daher, weil ich hätte es auch nicht leicht. Muss man ja mal wieder sagen.
Aber es ist nichts passiert. Also du hast einfach nur einen falschen Tipp gegeben, der aber zu nichts geführt hat.
Ja, ich fand also
wir haben es hier, liebe Hörer, mit einer Non-Story zu tun.
Nein, ich wollte doch nur klar machen, dass man in dem Moment vielleicht nicht unbedingt den Ratschlag gibt, dass der andere sich einfach das Leben
nehmen soll. Nein, natürlich nicht. Du hast völlig recht. Aber ich glaube, dass man in dieser Zeit, in diesem Alter überhaupt noch nicht auch generell auch dieses Ankündigen von Selbstmord und so und darüber scherzen und so, das ist einfach in dem Alter was man viel zu leichtfertig macht. Ich glaube aber auch, dass es in diesem Alter oft viel zu leichtfertig gemacht wird wirklich, weil man irgendwie nicht kapiert, dass man nicht mit angucken kann, wie dann eventuell die Leute dann doch es bereuen und oh Gott, hätte ich doch mal und die Arme und so, sondern dass die dann einfach ein Jahr später wieder ihres Lebens ganz normal weitermachen und man war halt, ist halt so eine Randnotiz. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was und du meinst.
Das ist fucking tragisch.
Ich habe ein Problem hier in dem Podcast. Das merke ich jetzt gerade, wo ich über das eine oder andere geredet habe und vielleicht auch reden wollte, aber es dann nicht getan habe. Ich bin nicht mehr richtig frei beim Podcasten. An wie was liegt du das?
An mir?
Nee, ich habe mit dir ja auch schon über Dinge gesprochen, die ich jetzt nicht nochmal ansprechen wollen würde. An was liegt das? Ich merke das richtig, wie ich zum Beispiel vorhin mit der einen Dame zum Beispiel, ja, habe ich schon mal in einem Podcast erzählt, der jetzt nicht mehr online ist, aber egal, habe ich schon mal erzählt. Kann ich jetzt nicht. Ich kann es einfach nicht.
Das ist aber das ist doch gut. Also ich finde, das heißt ja auch nichts. Das heißt ja nicht, dass du nicht mehr frei bist, sondern dass du vielleicht dir mehr Gedanken machst, wen du eventuell mit irgendwo auf die Bühne ziehst.
Mir geht es immer darum, dass ich, glaube ich, nicht, ich möchte nicht mehr Leuten wehtun mit Dingen, die ich hier im Podcast oder in einem Podcast erzähle, die unter Umständen hören könnten dann. Also weißt du, so die Tragweite ist mir inzwischen, glaube ich, bewusst.
Habe ich auch manchmal. Bei mir ist es sogar eher so, dass ich manchmal geschockt bin, wer überhaupt alles meinen Podcast hört.
Ja, und das ist ja in dem Fall hier bei unserem Podcast eigentlich noch nicht so das große Problem.
Nein, ich weiß. Aber beim Happy Day ist es manchmal so, dass ich dann auch, aber auch irgendwelche Bekanntschaften, also von früher von mir, von der Schule oder so, wo ich weiß, denke, die sind auf Facebook mit mir befreundet. Und wenn die auf einmal sagen, ja, ich kenn's ja vom Podcast, ich so, was, du hörst den Happy Day Podcast? Scheiße. Aber nein, ich finde das übrigens eine, wenn überhaupt, ja, ist das ein Fortschritt, ja, weil dieses Nicht-Verletzen-Wollen ist ja so ein Thema, was ich finde, was immer so missverstanden wird von den Leuten, die sagen, oh, man darf ja gar nichts mehr sagen, ich darf jetzt das N-Wort nicht mehr sagen, dabei meine ich es doch gar nicht böse und so. Ich habe irgendwo so einen schönen Satz gelesen, Worte können verletzen, Worte können ausgrenzen, Worte können Leben verändern, Mut nehmen, Angst machen und deswegen seine Sprache anzupassen, tut einem ja überhaupt nicht weh, ja, also auf diese fucking Zigeunersoße-Bezeichnung zu verzichten, als ob einem das irgendwie wehtut, und da hat auch einer so schön gesagt, bei diesem ZDF, ich weiß nicht mal, ob es ZDF war, irgend so ein Typ hat gesagt, komm, der wechselt von Raider zu Twix, den habt ihr ohne einmal mit der Wimper zu zucken gemacht, und jetzt heult ihr rum, die Plön, sagt ihr, 5 Minuten, oder? Wir müssen sowieso Schluss machen, oder?
5 Minuten.
Sag, 5 Minuten. Bin 5 Minuten. Ja, ich bin in 2 Minuten da. Ich muss Bilder verkaufen. Sorry.
Okay, du musst Bilder verkaufen.
Wir müssen über Usmans nächstes Mal reden.
Ja, ich wollte jetzt gerade nur noch sagen, weil es so schön gepasst hat, bei Usmans Entrance-Song habe ich aber trotzdem mitgesungen. Und das ist auch ein Thema, das würde ich dich noch fragen. Darf ich
da denn, können wir mal drüber reden.
In dem Moment,
wenn du in deinem stillen Kämmerlein bist, auf jeden Fall. Warum nicht?
Okay. Also, dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier einen musikalischen Schlusspunkt unter dieser Sendung. Und also wenig
Michi, MMA. Wir werden immer besser. Wir haben es gar nicht nötig gehabt, über MMA zu reden. Aber das machen wir das nächste Mal. Ich freue mich schon drauf. Den Usman-Jab.